natürlich alle interessiert, was machst du gerade so? Also nicht jetzt hier, sondern so im Moment dann halt quasi in Mutterstadt.
Also mir geht's gut, seit Mitte der Woche richtig gut. Bei der nächsten Frage werdet ihr auch erfahren, warum. Und ich bin gerade in Elternzeit. Ich habe meinen Dienst in der Gemeinde Backnang aufgehört, vor ungefähr 2,5 Monaten, bin in Elternzeit gegangen und werde auch nicht mehr nach Backnang zurückkehren in den Dienst. Und deswegen sind wir schon mal nach Mutterstadt gezogen und wohnen dort übergangsweise bei meinen Schwiegereltern.
Ja, jetzt hast du es ja schon angekündigt, dass es bei dir einige Veränderungen gab und demnächst auch gibt. Vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was zu erzählen?
Genau, mein Dienst in Backnang hat aufgehört, weil ich dort gekündigt habe. Die Gründe sind vielfältig. Weitergehen wird's für mich ab Ende August bzw. Anfang September in Kaiserslautern. Nicht im Elim-Zentrum, sondern beim CVJM in Kaiserslautern. Dort werde ich vor allen Dingen dann Stadtjugendarbeit machen, offene Jugendarbeit, Jungschar, Freizeiten, genau, und Ferienprogramme für Kinder, Teens und Jugendliche.
Ja, wie bist du überhaupt zum Glauben gekommen und was hat dich dann bewegt, tatsächlich sogar Pastor zu werden?
Zum Glauben gekommen bin ich über meine Heimatgemeinde. Vorhin fiel schon das Wort Karlsruhe. Genau, in Karlsruhe bin ich aufgewachsen, in der Mennonitengemeinde dort, auf dem Thomashof. Und zum Glauben gekommen bin ich eigentlich durch viele verschiedene Erlebnisse, gerade in der Teenie-Zeit. Und vor allen Dingen in der Zeit, wo ich angefangen habe, hey Gott, was ist eigentlich dein Weg für mein Leben mit mir? Und ich habe Gott jeden Abend diese Frage gestellt, über ein Jahr lang, und ich habe es niemand erzählt. Niemand. Keiner wusste es. Bis irgendwann eine Frau zu mir kam in der Gemeinde und sagte, Tobias, Gott findet es richtig cool, dass du in Frekstos langgehen soll. Und so bin ich mit zum Glauben gekommen und es war eins der prägendsten Erlebnisse, die ich hatte. Ja.
Okay. Was würdest du von dir sagen, was dich am meisten ausmacht? Also was ist so das ganz Individuelle an dir?
Das ist eine gute Frage. Ich bin relativ flexibel und vielseitig und ich kann, mein Hobby ist eigentlich, oder auch mein Beruf war, das Handwerk, und das liebe ich, und ohne Handwerk kann ich auch nicht, und genau, aber auch nicht ohne Theologie.
Was machst du da handwerklich?
Ich habe einen Hühnerstall gebaut zum Beispiel, einfach mal so aus altem Holz, sieht ganz schön aus, genau.
Was würdest du sagen, ist deine Lieblingsfigur aus der Bibel und warum?
Meine Lieblingsfigur ist Jona, weil ich mit dem ziemlich viel gemeinsam habe. Immer wenn es drauf ankommt, renne ich meistens erstmal weg, um dann wieder hinzurennen. Ja.
Okay, aha. Ja, so ein bisschen Hinleitung zur Predigt. Was würdest du sagen, wie nimmst du die Welt am meisten wahr? Also mit welchen Sinnen sind so deine Hauptsinne, wo du sagen würdest, da erfährst du Gott am meisten oder die Umgebung um dich?
Ich nehme die Welt tatsächlich vor allen Dingen übers Sehen wahr und übers Hören. Ich habe sehr gute Augen, kann in die Entfernung weit gucken und gut lesen. Genau.
Und so zu deiner Person, bist du eher jemand, der sich zurückhält und eher still ist, oder bist du eher jemand, der auch aus der Reihe fällt und sich irgendwie nicht klein machen lässt?
Das müssen andere beurteilen. Also meistens bin ich erstmal zurückhaltend, aber wenn ich dann eine Meinung zu was habe, dann kann ich auch sehr straight sein, ja.
Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Sind wir bestimmt alle ganz gespannt auf deine Predigt. Ich sag da jetzt mal noch nichts zu und genau. Ja, dann ist jetzt Zeit für die Mitteilung. Ich weiß nicht, wir hatten jetzt ja am letzten Wochenende eine richtig tolle Freizeit. Hat da vielleicht jemand spontan Lust, ein bisschen was zu erzählen, der irgendwie besondere Eindrücke hatte auf der Freizeit und gesagt hat, oh ja, würde ich gerne mitteilen oder insgesamt so den Eindruck wiedergeben? Traut euch ruhig, Sehr gut.
im Kloster Windberg. Es waren 28 Gäste angemeldet für Freitag und Sonntag. Samstag kamen noch 12 Tagesgäste hinzu. Also es war eine gemischte Runde. Das Thema war geistlich wachsen, ab in die Tiefe mit Gerd und Tanja Hutschenreuter. War auch ganz spannend, interessant. Nachmittags hat man eigentlich einen Fußball geplant und so ein bisschen Aktivität, da hat es leider geregnet. Und eine Wanderung war auch geplant. Dann haben wir gespielt und gekegelt, das Haus gibt es das her. Da gab es im Keller einfach eine große Kegelbahn und Räume. Ja, wir haben es uns gut gehen lassen und hatten am Sonntag noch einen Gottesdienst miteinander und gutes Essen. Ich glaube, alles in allem war es eine schöne Freizeit. Genau.
Ja, also wir waren auch da und wir müssen sagen, uns hat es uns auch sehr gut gefallen. War einfach wirklich sehr viel Spaß da zu haben. War sehr schön. Ja, dann wollte ich noch eine Ankündigung machen zum Gemeindeforum. Das ist diesen Mittwoch auf jeden Fall. In dem Online-Kalender, da bin ich mir nicht drauf reingefallen, steht's falsch. Da steht's erst für übernächste Woche. Also, dass alle genau wissen, das Gemeindeforum ist jetzt diesen Mittwoch. Genau, dann gibt's nach dem Gottesdienst, wollen wir zusammen Mittagessen mit dem Tobias Dück. Also wer Lust hat, da mitzukommen, herzliche Einladung. Ich glaube, wir gehen wieder in die Pizzeria hier im Ort dann. Genau. Ha? Ja, gibt's weitere Ankündigungen? Hat sonst noch jemand was zu sagen? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Gut, ansonsten vielleicht schon mal als Vorankündigung mit der Kindergruppe. Die Ingrid ist leider spontan ausgefallen. Also nicht, dass ihr euch wundert, meine Frau übernimmt heute die kleinen Kinder oben. Von daher findet schon ganz normal statt, allerdings relativ unvorbereitet und spontan. Von daher ist aber alles wie normal. Genau. Dann hätten wir, da sehe ich gerade, habe ich versagt, die Kollekte. Das Kollektenkörbchen, das geht heute für den Gemeindehaushalt, was dann rumgeht. Und ich denke, wir reichen es dann einfach bei den nächsten Liedern dann rum durch die Reihen. Und genau, ich glaube, die Gemeinde kann ganz gut insgesamt auch was gebrauchen. Von daher, wäre schön. Ja, ich würde dann gerne noch mit uns beten. Ja, Herr, ich bitte dich, dass du den heutigen Gottesdienst segnest, dass du dem Tobias die richtigen Worte in den Mund legst und dass wir einfach Neues über dich entdecken, uns die Augen für neue Seiten an dir öffnest, Herr. Herr, ich bitte dich auch für die Kinderstunde heute mit der Barbara und Alexa, dass alles gut geht und dass du auch ihnen das richtige Gefühl für die Kinder ins Herz legst und dass die Kinder auch Spaß daran haben, mehr über dich zu erfahren oder einfach spielerisch an dich ranzugehen. Ich möchte dich bitten, dass du die Gemeinde als Ganzes segnest, Herr, dass du wirklich uns erkennen lässt, wie wir zusammengehören und dass du uns als Gemeinde stärkst, Herr. Ich bitte dich, segne den Gottesdienst heute und segne jetzt den Prediger. Amen. Ja, also die Kinder können jetzt in die Kinderstunde gehen. Die großen Kinder gehen nach unten mit der Barbara in den Keller und die kleineren Kinder dann nach oben zur Alexa dann.
Und wir gehen nach Jericho. Nicht in Wirklichkeit, wir machen das Ganze in unserem Kopf. Auf die Reise in eine große Stadt. Viele Menschen auf der Straße unterwegs nach Jerusalem. Mittendrin in dieser Menschenmenge ein Mann. Er sitzt eigentlich gar nicht mittendrin. Er sitzt mehr so am Rand. Und er kann nicht, wie ich, die Welt sehen. Er kann sie nur hören, riechen, ertasten, vielleicht auch was sagen. Aber er kann sie nicht sehen. Doch er sieht jemanden. Er hört von jemandem mitten aus dieser großen Menge. Jesus. Jesus, der mit seinen Jüngern auch auf dem Weg von Judäa nach Jerusalem war und eben auch, wie viele andere, durch Jericho kommt. Und dann steht in Markus 10, Vers 46 bis 52. Und sie kommen nach Jericho, und als er und sein Jünger und etliches Volk von Jericho vorbeizogen, saß Bartimäus, der Sohn des Timäus, ein blinder Bettler am Weg. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth sei, begann er laut zu rufen: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Dann fuhren ihn viele an, er solle schweigen. Er aber rief noch lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus wandte sich ihm zu und sagte: Was soll ich für dich tun? Da sagte der Blinde zu ihm: Rabuni, mach, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sagte zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich sah er wieder und folgte ihm auf dem Weg. Bartimäus, ein blinder Bettler, sitzt am Straßenrand. Bartimäus, das heißt Sohn des Geehrten. Vielleicht war damals sein Vater eine berühmte und angesehene Persönlichkeit. Vielleicht hatte sein Vater sogar Einfluss in der Gesellschaft. Doch er, Bartimäus, er hatte diesen Einfluss nicht. Zumindest noch nicht. Er war ein Bettler am Rand der Gesellschaft, fristete vielleicht ein trauriges Dasein. Am Straßenrand zu betteln ist, glaube ich, keine schöne Erfahrung. ohne Einfluss, ohne besondere Macht, ohne große Sicherheiten sitzt er am Straßenrand, auf der Straße, durch die sich viele schieben. Sehr viele ziehen durch die Stadt. Juden auf dem Pilgerweg nach Jerusalem. Und er hört. Er hört. Hören kann er gut. Er hört. Da ist jemand. Da ist dieser Jesus von Nazareth. Von dem hat er schon mal was gehört. Hören. Er kann nicht sehen, aber er kann hören. Er kann wahrnehmen. Die Informationen, die auf ihn eintreffen, kann er in seinem Kopf verarbeiten. Und er tritt in Aktion. Und er ruft: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Und die Reaktion der Menschen ist irgendwie verständlich oder doch nicht. Sie versuchen, ihn ruhig zu stellen. Zu sagen, hör auf zu reden. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Weil er als am Rand stehender Gesellschaft gar keinen Einfluss haben sollte? Er sollte nichts sagen. War es vielleicht, weil die Menschen um ihn herum ihn nicht für würdig genug hielten, Jesus zu rufen und mit Jesus sprechen zu dürfen? Oder war es, weil er Jesus als König bezeichnete, als Herrscher, als Retter? Sohn Davids ruft er ihn, und für die Juden drumherum ist das Gotteslästerung. Er ruft den Messias bei seinem Namen. Er ruft den Retter des Volkes Israel, und das mitten unter Juden. Er verkündet den König. Ein blinder Mann am Straßenrand weist die Menschen um ihn herum darauf hin, wer da gerade durch die Straßen läuft. Und sie weisen ihn zurecht, vielleicht auch mit den Worten: Red nicht so einen Unsinn, Jesus ist nicht der Retter. Doch er ist felsenfest davon überzeugt und er ruft noch lauter. Er nimmt seinen Mut zusammen und ruft noch lauter: Jesus, hab Erbarmen mit mir. Der Blinde sieht, was die Sehenden nicht sehen. Und das ruft er aus. So viele Menschen mit Jesus unterwegs. Er kennt den Mann, der Messias ist, als Messias. Nicht als ein Mann mit vielleicht komischen Ideen, wie er vielleicht von anderen wahrgenommen wurde, die ihn vielleicht auch schon länger begleitet haben. Nicht nur ein Mann, der die Gesellschaftsordnung komplett auf den Kopf stellen will und stellt, der das Judentum dermaßen kritisiert, das dem Volk und auch Israel Halt gibt. Einem Mann, der in der Bergpredigt sagt, was er tut, ist Jesus, der Kranke heilt, der Kinder aufwertet, der einen ganz anderen Umgang mit Geld und Besitz predigt. Der blinde Mann erkennt Jesus. Und er schämt sich nicht. Er schämt sich nicht, Jesus zu rufen und ihn zu verkünden. Obwohl ihm etwas ganz Offensichtliches fehlt. Das Augenlicht. Er kann nicht sehen. Und hatte damals dadurch eigentlich keinen Einfluss. Ich bin froh, dass sich das heutzutage ändert. Immer mehr. Auch heute haben Menschen mit Behinderung oft wenig Einfluss in unserer Gesellschaft. Und es darf sich aber ändern. Und dieser Mann nimmt seinen Mut zusammen. Und er erkennt Jesus, obwohl er ihn gar nicht mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Finde ich, ist auch eine spannende Beobachtung. Wir müssen nicht mit allen unseren Sinnen und Fähigkeiten Jesus sofort wahrnehmen können, sondern ihm reichte das Hören. Wir brauchen kein rundum sorglos Paket, mit dem wir alles schon wissen von Jesus, um uns dann ihm zuzuwenden, sondern die Idee davon reicht eigentlich schon. Und er ruft Jesus und Jesus reagiert, finde ich richtig cool. Der bleibt einfach stehen. Er hört ihn. Auch Jesus nimmt den Mann wahr und er bleibt stehen. Er geht nicht einfach weiter, sondern er nimmt ihn wahr und sagt dann zu den Umstehenden, ruft ihr ihn, ruft ihn. Die, die den Mann auf einmal abgehalten haben, sollen ihn auf einmal auffordern, zu Jesus zu kommen. Und der Mann hört diesen Ruf von Jesus und macht, wie ich finde, etwas sehr Bemerkenswertes. Er ist noch mutiger, als nur zu rufen. Er schmeißt seinen Mantel weg. Alles, was er hat, schmeißt er weg. Er springt auf und geht auf Jesus zu. Der Mann ist noch blind. Sollte er nicht sehend werden, braucht es in dieser Menschenmenge mit Sicherheit einige Zeit, bis er seinen Mantel wiedergefunden hat. Doch er lässt ihn zurück. Den Gegenstand, den er besitzt. Sein Mantel. Ich bin ein bisschen hängen geblieben an diesem Mantel. Warum wird der Mantel überhaupt genannt? Der Mantel ist der Gegenstand, der für diesen Mann ein Schutz ist. Ein Schutz vor Sonne, vor Regen, vor Kälte. Aber auch ein Gegenstand, der ihn vielleicht vor den Blicken der Menschen schützt, unter dem er sich verstecken kann. Und der Gegenstand, auf dem die Menschen, wenn sie an ihm vorbeigehen, die Almosen draufwerfen, damit sie ihm nicht zu nahe kommen. Also seine komplette Lebensgrundlage, die er in diesem Moment hat. Er legt ihn nicht erst schön zusammen, zählt nicht zuerst das Geld, was er noch hat. Er schafft sich keine Hintertür, um wieder zurückzukommen oder in sein altes Leben zurückzugehen, sondern er springt einfach auf. Wie mutig ist das denn? Der Mantel. Was ist eigentlich mein Mantel? Was ist eigentlich meine Sicherheit? Was ist meine Hintertür, die ich mir gerne offen halte? Ich habe vorhin erzählt, dass ich mit Jona recht viel gemeinsam habe oder er meine Lieblingsfigur ist. Bevor ich angefangen habe, Theologie zu studieren auf dem Bienenberg, da wollte ich mir so eine Hintertür offen halten. Ich habe nach meinem Zivildienst im Jugendwerk entschieden, ich gehe jetzt zurück in meinen ersten Beruf. Ich habe 3,5 Jahre als Anlagenmechaniker für Sanitärheizung und Klimatechnik gelernt und habe gesagt, ich will wieder Anlagenmechaniker werden, obwohl es viele Menschen um mich herum gab und ich darin wusste, ich sollte auf den Bienenberg gehen. Und ich trotzdem gesagt habe, nein, jetzt will ich Geld verdienen. Jetzt schaffe ich mir eine Lebensgrundlage. Ich lasse das Theologiestudium dahin. Und dann kam es ähnlich wie bei Jona. Irgendwann war ich dann an dem Punkt, als ich im Walfisch saß. Kein schöner Ort. Ein Ort umzudenken. Und ich habe mich entschieden, okay, ich gehe jetzt auf den Bienenberg. Eine gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Ich wusste nämlich nicht, dass ich der letzte Abgänger vom Bienenberg sein würde, der sein Zeugnis überreicht bekommt. Wäre ich nur ein Jahr später dran gewesen, hätte ich meinen Abschluss auf dem Bienenberg gar nicht mehr machen können, zum Beispiel. Ich musste aber trotzdem meine Sicherheiten zurücklassen. Mein Geld auf dem Konto wurde immer weniger, aber trotzdem die Sicherheiten zurücklassen. Bartimäus ist, finde ich, ein ziemlich bemerkenswerter Mann. Und Jesus ist auch bemerkenswert. Er sieht nämlich den, der am Rand der Gesellschaft steht, der den Mut hat, etwas zurückzulassen, sich hinter sich zu lassen, und ruft ihn zu sich. Und dann fragt er ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Rabuni, dass ich wieder sehend werde. Sehend werden. Den Wunsch danach zu erkennen. Und dabei geht es, glaube ich, nicht nur darum, einen Mensch von einem Baum unterscheiden zu können, sondern Jesus komplett zu sehen, tiefer zu sehen, das, was er schon gehört hat und erkannt hat, zu bestätigen, zu erleben, geistlich zu sehen vielleicht auch. In den Evangelien heilt Jesus viele Krankheiten. Die meisten davon sind Lahme gehen, Blinde sehen, Stumme sprechen und Taube hören. 4 Behinderungen, die wir Menschen im ganz normalen Leben haben, die wir kennen, die wir sehen, die wir wahrnehmen, die da sind. Ich glaube aber, es geht da nicht immer nur ums Körperliche, sondern auch ums Geistliche, um die Nachfolge, um das Jesus nachzufolgen. Es gibt Menschen, die können nicht laufen, aber sie gehen dorthin, wo sie Jesus verkündigen und helfen. Es gibt Menschen, die körperlich taub sind, die aber lesen und so zuhören können, indem sie Menschen beobachten und sehen, was ihnen fehlt. Und es gibt Stumme, deren Texte lauter sind als verbale Rufe. Und es gibt Blinde, die wie dieser Bartimäus den Messias erkennen und verkünden. Doch manchmal hilft es uns im Glauben, wenn wir doch noch mehr sehen oder vielleicht Jesus mal riechen oder hören oder doch den Schritt gehen, den wir uns nicht trauen zu gehen, wo wir lieber in unserem Stuhl sitzen bleiben würden, geistiges Lahmsein. Wenn wir etwas nicht sehen oder hören wollen oder können, wenn wir nicht sagen oder hingehen, obwohl wir wissen, dass wir da hingehen sollten, dann verkümmert vielleicht auch etwas in uns, in der Nachfolge. Das darf aber jeder selbst überlegen, was ihn vielleicht hindert, in der Nachfolge an Jesus dran zu bleiben. Oder vielleicht auch, was er gerne mehr von Jesus erfahren würde, wie dieser Bartimäus. Und Jesus ist dann auch zu uns so nett und cool und hilfsbereit, dass er uns auch die Augen öffnet, dass er sich uns zeigt, so wie dem Bartimäus auf dem Weg. Und Bartimäus sagt: Ich habe dich jetzt noch mehr erkannt. Ich folge dir nach. Und der Weg führt nach Jerusalem. Ihr wisst vielleicht, was dann kommt. Die Passion, Kreuzigung, Tod, am Ende die Auferstehung. Aber Bartimäus geht mit nach Jerusalem. Das ist vielleicht, Jesus Nachfolge ist nicht immer ein Weg auf den Berg hinauf, sondern auch manchmal ins Tal hinab. Aber er folgt ihm nach. Ich finde, Bartimäus ist für mich ein großes Vorbild. Er war mutig. Obwohl er blind am Straßenrand saß, hat er das, was er erkannt hat, gesagt. Er war mutig, indem er zurückgelassen hat. Er war mutig und hat sich gegen die Widerstände der Menschen, weil er wusste, wo er hin will, durchgesetzt. Und er durfte erfahren, dass Jesus ihn heil macht, körperlich, aber auch geistig. Geistlich, nicht geistig, so rum, geistlich. Und ihn runder sehen lässt, mehr erkennen lässt. Und er folgte Jesus nach. Und Bartimäus brauchte die Fähigkeiten hören und reden, die er hatte. Mut, Vertrauen darauf, dass Jesus ihn wahrnimmt Und Jesus hat ihn nicht enttäuscht, sondern ihm die Augen geöffnet und somit die Fähigkeit gegeben, die er sich gewünscht hat, um Jesus noch besser zu erkennen. Die einzige Frage, die für mich bleibt, und die muss jeder selbst beantworten, ist: Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen? Wir wollen gleich in eine Zeit der Anbetung gehen. Klaus, willst du was sagen, oder? Und vielleicht ist eine Zeit der Anbetung auch ein Ort, wo man einfach mal hinhört oder die Augen schließt und versucht vor seinem Inneren oder versucht, Jesus vor seinem inneren Auge etwas hinmalen zu lassen. Ein Eindruck vielleicht. Oder vielleicht ein Gedanke, der uns kommt. Ich lade euch ein, die Lieder mitzusingen, aber auch mitzubeten. Und wenn ihr nicht mitsingen könnt, dann einfach auch still zu sein und auf Jesus zu hören, der euch ruft. Nicht nur, wenn wir ihn rufen, aber in Lobpreis rufen wir ihn, dann wird er uns auch zurückrufen.
Ja, ganz lieben Dank euch für den Lobpreis. Ganz lieben Dank dir, Tobias, dass du hier gepredigt hast. Ich finde es immer wieder spannend. Also ich mag den Bartimäus auch sehr. Und auf den Mantel habe ich ehrlich gesagt noch nie geachtet. Von daher gerade so den Blick für die Details, das finde ich immer total spannend, darauf dann zu achten und die Geschichte dann immer wieder neu zu lesen. Fand ich schon wirklich richtig schön. Ja, ich würde gerne noch mit uns beten und uns anschließend dann noch segnen. Ja, Herr, hab Dank für den Gottesdienst heute, dass du uns vielleicht wieder neue Einblicke zu dir gegeben hast. Und ich möchte den Tobias segnen. Du weißt, er hat eine relativ aufregende Zeit hinter sich und wahrscheinlich steht eine aufregende Zeit jetzt vor ihm mit der neuen Stelle und dann noch mit seiner kleinen Tochter. Und ich bitte dich, dass du ihn stärkst und ihn da wirklich wirken lässt jetzt im CVJM in Kaiserslautern, dass du ihn einsetzt, anderen Menschen, anderen Jugendlichen, gerade in der Stadt, den Blick für dich zu öffnen und ja, dass du ihn stärkst in seiner neuen Arbeit und ihn dort gut ankommen lässt und auch wirklich willkommen heißt dort, ja. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass du uns segnest und behüte uns auf dem nächsten Weg. Amen. Ja, ich würde euch gerne noch segnen. Vielleicht mögt ihr dazu aufstehen, wer kann. Ja, der Herr segne und behüte uns für die nächste Woche. Er stelle seine beschützenden Engel um uns und lass uns mutig durchs Leben schreiten. Er schärfe unsere Sinne für alles, was uns begegnet. Er öffne uns die Augen dafür, wo wir vielleicht blind sind. Er schärfe unser Gehör, um Menschen zu hören, die tatsächlich an der Seite sitzen, ausgegrenzt sind und das Gehör verschafft haben sollen und dass wir sie zu Gott führen. Er schärfe unsere Stimmen, dass wir vielleicht da, wo wir selber manchmal nicht den Mut haben, Jesus zu begegnen, dass wir da wirklich Wort ergreifen. Wort für uns selber, Wort für andere. Er schärfe unsere anderen Sinne, unseren Geruchssinn, unseren Tastsinn, da wo wir uns brauchen. Vielleicht um uns gegenseitig zu umarmen, um uns zu erfahren, Herr. Und so sende ich euch im Namen des Herrn in die neue Woche. Gott sei mit euch. Amen. Ja, dann euch allen noch eine gute Woche und einen schönen Sonntag.